Bully, der Eishockey-Podcast.
Bully, der Eishockey-Podcast, wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode. Erstmal natürlich ein schönes neues Jahr vom gesamten Bully-Team. Das Jahr 2026 ist was ganz Besonderes. Es ist das Jahr, in welchem unter anderem die Paralympics stattfinden. Und darüber wollen wir heute sprechen. Genauer gesagt über das deutsche Parahockey. Die Nationalmannschaft ist nämlich bei den Paralympics dabei. Und dazu begrüßen wir hier bei uns in der Runde die Nationalspieler Leopold Reimann, Malte Brelage und Felix Schrader. Grüße euch.
Moin.
Hi.
Mit dabei von Bully, Markus Zick. Grüße auch an dich. Ich hoffe, du bist auch gut rübergekommen ins neue Jahr.
Servus. Ja, auf jeden Fall.
Ja, schöne große Runde heute zu einem wirklich sehr schönen Thema. Einfach mal so reingefragt, wenn ihr an das Jahr 2026 denkt, was sind so eure Gefühle?
Ja, Felix, willst du anfangen oder weil du gerade so gelacht hast?
Ja, ich habe mich an euch orientiert. Nee, ich kann hier einfach mal starten. Also klar, große Sachen stehen bevor. Also die Paralympics, du hast es ja schon angesprochen, ist ja für uns als Nationalmannschaft, beziehungsweise erstmal für uns drei, ist es auf jeden Fall das erste Mal. Wir haben noch einige Spieler bei uns tatsächlich in den Reihen, die 2006 in Turin schon mal mit dabei waren. Und ja, gerade wir jungen Wilden, will ich mal sagen, wir haben es ja auch schon einige Male probiert. Bei mir persönlich ist es so, ich spiele ja seit 2010 Para-Eishockey und habe 2014 Sochi, Russland, 2018 Südkorea, 2022 Peking, ja immer relativ knapp verpasst mit der Nationalmannschaft. Und daher jetzt so die Freude nochmal umso größer, es jetzt endlich mal geschafft zu haben, dabei zu sein. Und ja, jetzt steht 2026 Milano Cortina an und ja, die Freude könnte nicht größer sein.
Perfekt. Ja, bei mir ist tatsächlich ähnlich wie bei Felix, nur habe ich die Chronik so ein bisschen ausgefüllt noch mit Sommersportarten. Ich komme ja eigentlich aus dem Pararudern und habe es schon versucht in Rio, in Tokio als auch Paris. Es hat alles nicht so richtig funktioniert, haben irgendwie verschiedene Sachen immer nicht so zusammengepasst, wie sie irgendwie hätten zusammenpassen sollen. Und dann bin ich ja 23 hier zu den Jungs gestoßen und da hat es irgendwie auf Anhieb geklappt. Und ja, da bin ich auf jeden Fall stolz drauf, als auch froh, dann mir endlich mal den Traum erfüllen zu können, dann von Winterspielen dann jetzt. Ich dachte immer, Sommer, aber dann sind es dann doch die Winterspiele.
Ja, oh, für mich, also erstmal freue ich mich natürlich, dass die beiden Leistungsträger Felix und Leo sich sehr auf 26 freuen. Für mich als Kapitän, ich bin natürlich super stolz auf die Jungs, weil wir haben einfach 2025 alles gegeben und wir wurden belohnt. Und ich bin einfach ja stolz und freue mich total, dass wir zu den Paralympischen Spielen fahren können. Dass sie auch noch in Europa sind, ist natürlich noch viel schöner, weil dann kann die Familie auch mal vorbeischauen und muss nicht alles nur aus der Ferne verfolgen. Und ich glaube, für uns alle ist es einfach diese harte Arbeit, die bis kurz vor den Paralympics nicht aufhören wird, aber dann für einen grünen Abschluss sorgen werden. Und das wird einfach eine super, super gute Sache und wir werden alles geben, um bestmöglich abzuschneiden. Das ist natürlich unser Ziel.
Ja, bei euren Einschätzungen, da war jetzt schon ganz, ganz viel drin, sowohl Rückblick als auch Vorschau. Wir wollen das jetzt auch alles mal ein bisschen besprechen, um unsere Hörer ein bisschen abzuholen. Es ist ja auch bei euch im Bereich so, dass man oft auch im Internet sucht, man schaut, um Informationen zu bekommen. Könnt ihr unseren HörerInnen mal ganz kurz so den Modus beschreiben, generell wie es bei einer WM ist bei euch und wie auch die Qualifikation zu den Paralympics abgelaufen ist? Und dass die Zusammenhänge ein bisschen klarer werden.
Ja, so vom Prinzip her bei den Weltmeisterschaften ja läuft es, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit so einem Ligasystem. Also es gibt einen A-Pool, einen B-Pool und einen C-Pool. Im A-Pool, ja, der Name sagt es quasi schon, stehen die Top 8 Nationen der Welt, also Platz 1 bis 8. Und im B-Pool ja, sind dann die weiteren 8 Teams. Und der letzte, beziehungsweise der letzte und der vorletzte, also sprich die letzten zwei aus dem A-Pool, steigen dann immer in den B-Pool ab nach einer Weltmeisterschaft. Und die ersten zwei aus dem B-Pool, sprich 1 und 2 B-Pool, geht dann immer wieder hoch. Das läuft dann jedes Jahr über die Weltmeisterschaften immer so weiter. Und genau, ja, C-Pool erklärt sich dann von selbst. Und jetzt bei uns war es so, dass man über eine Weltmeisterschaft auch eine direkte Qualifikation erreichen kann, was wir jetzt auch Gott sei Dank geschafft haben und kein Qualifikationsturnier spielen müssten, weil Platz 1 bis 6 sind es normalerweise immer, die sich direkt qualifizieren. Dadurch, dass Italien aber in den B-Pool abgestiegen ist und jetzt bei der letzten A-Weltmeisterschaft in Buffalo nicht mit dabei war, aber natürlich als Gastgeberland automatisch gesetzt war, sind es nur noch 5 Plätze für diese Paralympischen Spiele gewesen, die man erreichen musste, um sich direkt zu qualifizieren. Das haben wir gemacht mit dem 5. Platz. Das heißt, Platz 6, 7, 8 und Platz 1 und 2 aus dem B-Pool haben ein Qualifikationsturnier jetzt auch gespielt. Ich glaube, im Oktober, November jetzt war es der Fall. Da haben sich jetzt noch die Slowaken und die Japaner für qualifizieren können. Und ich glaube, das ist erstmal so grundsätzlich alles über den Modus. Ich weiß nicht, habe ich irgendwie was vergessen oder nicht verständlich genug erklärt?
Nee, eigentlich nicht. Also alles gut aus meiner Sicht. Was nur so als plastisches Beispiel dienen würde, ne? Also wir kamen quasi von 2023, da war ich noch nicht dabei, da haben die beiden Jungs hier aber mitgespielt, in Moose Jaw quasi abgestiegen in den B-Pool. Dann der Weg über Norwegen 2024 sind wir Zweiter geworden im B-Pool bei der Weltmeisterschaft und damit dann quasi wieder in diesen A-Pool aufgerückt, um dann in Buffalo eben an den Start gehen zu können. Und wie Felix dann sagte, ne, oder die besten 5, dann das Direktticket dann quasi zu buchen für die Paralympics. Also eigentlich der perfekte Weg am Ende des Tages.
Ich glaube, das war auch so mit das größte Highlight für uns, weil in der Vergangenheit haben wir halt oder mussten oft die Qualifikation noch spielen und sind dann dort gescheitert. Das ist natürlich heftig, 2 so Rückschläge in Kauf zu nehmen. Und deswegen war die Freude umso größer, halt uns jetzt direkt zu qualifizieren. Deswegen, das war ein irres Spiel, was wir, glaube ich, alle nicht vergessen werden. Und das war so für 25 wahrscheinlich unser größtes Highlight. Ja.
Jetzt habt ihr ja alle auch schon so ein bisschen erzählt, seit wann ihr dabei seid, ist ja auch ein bisschen unterschiedlich. Was würdet ihr denn sagen, was bedeutet euch denn generell so das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen und wie ist es für euch, bei den Paralympics teilnehmen zu dürfen?
Ja, also ich würde sagen, man ja, ist unfassbar stolz. Das hört man ja auch gerade im Umfeld immer nochmal. Wenn die Freunde und Familie das Ganze auch nochmal so ein bisschen bestätigen. Und ja, wenn man den Adler auf der Brust trägt, dann weiß man, okay, man hat schon mal ein bisschen was geleistet. Und es ist vielleicht auch ein bisschen mehr als einfach nur ein Hobby in Anführungsstrichen. Und dann natürlich auf so einer großen Bühne Deutschland vertreten zu dürfen. Also ich glaube, so als Sportler gibt es nichts Größeres.
Ja, gerade auch bei mir, da ich ja davor auch schon lange in der Sommersportart war, wo ich das Trikot beziehungsweise, da sagt man, den Ruderanzug, den Einteiler tragen durfte mit dem Adler. Ist für mich auch was ganz Besonderes, so die Sache auch weiterzutragen, jetzt in den Wintersport hinaus. Macht mich mega stolz. Ich weiß jeden Tag im Training, wofür ich es mache. Ne, ist jetzt gerade auch in der Teamsportart für mich super interessant, da reinzurutschen. Dass man da irgendwie jeden mitnimmt, einer steht für den anderen ein und ich glaube, das ist genauso das Motto, was auch da so hinter diesem Nationaltrikot steht, ja.
Ja, ich glaube, für mich ist es das, was Leo auch gesagt hat, so, dass man als Mannschaft zusammen halt ein Ziel erreichen möchte und das erreicht hat, ist das Schöne in der Nationalmannschaft, dass wir aus ganz unterschiedlichen geografischen Regionen kommen in Deutschland und trotzdem sind wir ein Team, wir haben so viele Kilometer außerhalb voneinander und geben wirklich jeden Tag alles, um sozusagen diesen Kader zu bilden, die Besten aus Deutschland. Und das macht einfach super viel Spaß, weil bei uns ist nicht nur das Alter super divers, sondern halt auch, woher wir kommen, die Sprache. Also Leute aus Hannover sprechen ganz anders als die aus Benediktbeuern. Grüße gehen raus an Veit Mühlands. und ja, das macht einfach super viel Spaß. Und wenn man dann am Ende noch gute Leistung bringt, das rundet das Ganze natürlich ab.
Ja, man pusht sich halt untereinander auch immer nochmal so ein bisschen. Ne? Ich glaube, das ist so nochmal so dieser frische Wind, der in den letzten Jahren jetzt nochmal reingekommen ist, was man auch oder was deutlich spürbar ist und was, glaube ich, auch nochmal so ein letztendlich so diese paar Prozent Leistungspush jeden Einzelnen gegeben hat.
Ja, absolut, ja.
Malte, an dich die Frage als Kapitän, wenn du so auf die letzten Jahre auch zurückblickst, wie hat sich denn das Team deiner Meinung nach entwickelt? Es gab ja auch einen Trainerwechsel zu Peter Willmann. Wie würdest du diesen Switch auch beschreiben?
Also das Team hat sich auf jeden Fall zum Positiven entwickelt. Wir waren vorher schon eine gute Truppe, aber wir hatten natürlich wie in den meisten Parasportarten einfach Nachwuchsprobleme. Und wir haben einfach durch neue, junge Spieler, die sehr motiviert waren, einfach einen anderen Drive reinbekommen in die Mannschaft. Wir sind natürlich auch durch den Trainerwechsel nochmal enger zusammengerückt. Wir haben diese Entscheidung natürlich auch alle gemeinsam getragen und getroffen. Und das hat einfach nochmal das Team zusammengeschweißt. Und das merkt man nicht nur außerhalb des Eises, sondern auch auf dem Eis, dass einfach die Dynamik eine andere ist. Und da müssen wir anknüpfen. Und das tun wir auch, um über die Paralympischen Spiele hinaus natürlich auch Dinge zu erreichen und zu ermöglichen als Team oder auch als gesamte Sportart in Deutschland. Und durch den Trainerwechsel, also Peter Willmann ist einfach ein absoluter Profi in dem, was er tut. Und der wird uns auf jeden Fall auch nochmal diese 5-6% nach vorne bringen, die wir brauchen, um halt in der Weltspitze mitspielen zu können.
Wir sind ja bei Bulli auch schon lange dabei, mit ins Parahockey reinzuschauen und da auch Sachen zu erfahren und hatten ja auch schon einige Gäste bei uns im Podcast. Einer, an dem ich mich immer auch so gerne noch zurückerinnere, ist Jakob Wolf und er ist ja weiterhin bei euch im Staff auch dabei. Wie wichtig ist es denn für euch, so eine, ich würde schon sagen, Identifikationsfigur auch weiterhin in der Nationalmannschaft dabei zu haben?
Mit dem Jakob, ja, wie sagt man so schön, das passt wie Arsch auf Eimer. Also er war mal einer von uns, er ist immer noch einer von uns und ob es jetzt die Rolle als Techniker ist oder ob es damals auch noch als Athlet mit im Team war, er ist eine unglaubliche Stütze und für uns, glaube ich, weil es hat, ja, der Jakob ist einfach so ein Kumpeltyp, einfach mit einem warmen Herz oder beziehungsweise mit dem Herz am richtigen Fleck und es macht einfach unfassbar viel Spaß, auch außerhalb vom Eishockey mit ihm zu quatschen, mit ihm unterwegs zu sein und ja, gerade durch unsere, ja, durch unsere Schlitten, durch unsere Schläger, wo technisch auch nochmal so ein bisschen mehr Herausforderungen gibt als jetzt beim normalen Eishockey, wo wir dann die Kufen und den Schläger haben, sage ich mal, was dann mal im Spiel vielleicht ja brenzlig werden könnte, wenn da was kaputt geht, haben wir halt wirklich den gesamten Schlitten, der auch nochmal verzogen werden kann. Wir haben die beiden Kufen, die Spikes, zwei Schläger, die brechen können, also da ist ja dann immer schon ordentlich was zu tun für den Jakob, also ich glaube, dem wird nicht langweilig und der hat immer was zu tun und macht das auch total super und ja, macht dann halt auch nochmal so ein bisschen was aus, was dann die Leistung angeht, weil wie sagt er immer, jeder Schläger, mit dem Tor geschossen wird, ja, den habe ich eigentlich für die Jungs präpariert und fertig gemacht und auch wenn im Spiel was passiert, ne, da bricht mal eine Kufe, da ist der Schlitten mal verbogen, da musst du denn ja, also da brennt ja dann lichterloh, weil du musst ja gucken, okay, wie kriege ich den Spieler wieder aufs Eis? Es ist ja nicht so, dass wir mit drei Schlitten da anreisen, sondern jeder hat seinen eigenen Schlitten dabei und wenn da was kaputt ist, dann zählt eigentlich jede Sekunde mitten im Spiel, dass du den Spieler ganz schnell wieder aufs Eis bekommst und ja, das bekommt Jakob tatsächlich immer sehr gut hin, also mir fällt da jetzt keine Situation ein, wo er es mal nicht geschafft hat, ja, von daher passt super.
Ja, gerade so der Aspekt mit dem Kumpeltyp finde ich nochmal wichtig hervorzuheben, gerade auch noch so als in Anführungszeichen Neuer, ich bin ja noch immer relativ häufig auch mit dem Nachwuchs von uns unterwegs, und das ist natürlich, da ist so eine Figur wie Jakob natürlich super, super wichtig. Auch mich hat er am Anfang auch mal hinter den Kulissen einfach mal in die Hand genommen, hat mir das Material einfach einmal ordentlich erklärt, wie man wo welche Schraube auch mal selber festziehen kann, damit man nicht immer quasi immer auf ihn angewiesen ist, sage ich mal, ne? Dass man trotzdem so ein bisschen auch Verständnis dafür zeigt. An der Stelle auch mal, ne? Grüße auch mal an den Janu Busmann, der auch gut und gerne mal 50 Paar Kufe da durchjagt beim Jakob. Ein bisschen übertrieben gesagt, aber nee, aber es ist schon da so eine coole Figur einfach im Team, der, ne, die jungen Leute an die Hand nimmt, der die Richtung auch weist, auch mal so hinter den Kulissen. Ne? Das ist schon ein cooler Typ.
Ich glaube, das ist auch entscheidend und das ist, glaube ich, auch einzigartig bei uns. Über den Sport hinaus gibt es ja auch Freundschaften, die sich im Para-Eishockey bilden und privat man was unternimmt. Und da ist Jakob einfach ein Paradebeispiel. Also wenn ich jetzt mit meinem Auto irgendwo liegen bleibe und ich Jakob anrufen würde, der wäre innerhalb von anderthalb Stunden da, egal wo ich in Deutschland bin. Und dann tritt er aufs Gas, ist völlig egal. Und das ist einfach schön, weil der Sport ist halt so klein. Und wir haben alle jahrelange Verbindungen. Also ich meine, wenn man überlegt, wie lange Felix schon dabei ist und wie jung er noch ist, sieht man einfach, dass sich darüber hinaus super viel entwickelt. Und das ist nicht so, ich trete in den Verein ein, spiele eine Runde Fußball, am Wochenende bin ich dann beim Turnier und nach mir die Sinnflut, sondern die Leute sind ja nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch in ihrem Heimatverein super tätig. Und Jakob Wolf macht in Bremen eine super Arbeit im Verein mit Nachwuchs und Co. Und die ganzen anderen aus dem Staff, die darf man nicht vergessen. Eine Diana Benson, die mit Eishockey eigentlich nichts am Hut hatte und sich dann dafür völlig begeistert hat. Das ist einfach traumhaft, solche Leute zu haben, die in ihrer Freizeit ohne Vergütung alles geben.
Ja.
Staff und Trainer sind natürlich immer eine entscheidende Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu sein. Aber wir wissen ja auch, dass es sehr viel an den Athleten selber liegt. Und deswegen wollten wir mal so ein bisschen hineinschauen in eure persönliche Vorbereitung. Also wie sah denn euer Sommer konkret aus?
Im Sommer ist es ja meistens so, wie sagt man, die Wintersportler werden im Sommer gemacht. Sommer ist natürlich immer ziemlich intensiv, also man baut ganz viel Grundlagen erstmal auf. Bei uns ja quasi so die Paradeübung ist ja eigentlich so dieses Ski-Ergo, weil das ja quasi 1:1 unsere Bewegung impliziert. Und ist, denke ich mal, so das optimalste Trainingsgerät. Natürlich sonst ganz normal Fitnessstudio, alles, was da so dazugehört, da bekommen wir immer vernünftige Trainingspläne aus unserem Staff-Team, ob jetzt vom Physio, vom Arzt, also die sind da alle super aufgestellt und unterstützen uns da mal ganz fleißig. Und die einen oder anderen haben tatsächlich auch ihre Schlitten umgebaut auf Rollen. Das heißt, man baut wirklich die Kufen ab und baut dann Inliner-Rollen drunter und nutzt dann trotzdem seine Schläger. Die Spikes gehen natürlich deutlich schneller kaputt auf dem Asphalt als auf dem Eis, das ist klar. Aber dann kann man auch auf so einem Rollblock unterwegs sein und hier in Hannover Skate by Night. Also da läuft man quasi auf Inlinern durch die gesamte Stadt, da sperrt die Polizei dann auch ab und sowas. Da bin ich persönlich zum Beispiel mit Mannschaftskameraden auch 2-3 Mal mitgefahren, das war ganz cool. Da hat man auch nochmal so eine, ich weiß gar nicht, 20, 25 Kilometer sind das, eine super Einheit. Oder auch auf dem Vereinsgelände bei uns in Hannover, das können wir auch immer nutzen und so ein bisschen Schusstraining machen oder auch so mit unseren Rollschlitten dann fahren, ein paar Spielzüge mal einstudieren. Also da hat man auf jeden Fall schon die ein oder andere Stunde dann im Sommer verbracht und ist natürlich bei so einem schönen Wetter draußen dann nochmal ganz angenehm, als im Winter immer in der Eishalle dann zu sitzen.
Ja, also da ergänzend zu Felix genau, was er sagte, also Ski-Ergo ist wirklich im Sommer mehr oder weniger das Gerät, so ergänzend dann zum Krafttraining. Es gibt auch noch, das kennt man auch ganz normal vom Fußgänger-Eishockey, ne, diese Game-Changer-Matten, wo ja diese leuchtenden Punkte erscheinen, wo man ein bisschen trainieren kann mit, als auch Synthetik-Eisplatten für den Garten. Habe ich persönlich auch welche, da wird dann gut und gerne mal gegen Schuppen geschossen, ein paar 300 Schuss. Ja, und was bei mir noch natürlich hinzukommt im Sommer, ich steige dann wieder ganz gerne ins Ruderboot, ne? Wenn es wieder warm ist, dann ist dann eine ganz gute adaptive Sportart so zum Eishockey und bin dann da so ein bisschen dann auf dem Wasser unterwegs, habe auch dann bei den Finals teilgenommen, nochmal in Dresden, die jetzt genau waren. Und ansonsten genau Ruderboot und Krafttraining und Ergo bei mir, ja.
Genau. Bei mir ist es so, also ich habe eine relativ gute Unterstützung in Niedersachsen durch einen Olympiastützpunkt. Also da ist der Simon Kohne, der mir einen Trainingsplan schreibt. Da bin ich 3-mal die Woche und dann 2-mal außerhalb der Reihe, was Felix und Leo gesagt haben, beim Ski-Ergo. Und ansonsten darüber hinaus macht der Olympiastützpunkt halt super viel und so um Ernährungsberatung geht, um psychologische Betreuung, also Sportpsychologie und alles weitere an Hilfestellung. Also da sind wir super aufgehoben. Und bei mir ist es auch so, ich mache noch eine weitere Sportart. Ich spiele Kanupolo, so eine Breitensport, also eine Randsportart, sagen wir mal so. Und da habe ich dann sozusagen wie Leo nochmal auf dem Wasser ein paar Einheiten und habe dann meine Mannschaft, mit der ich in der Bundesliga spiele. Und das macht einfach, ist ein super Ausgleich, weil es die ähnliche Muskulatur ist, alles so Richtung Rumpf, Schulter und Rückenmuskulatur. Deswegen, da haben auch die anderen aus dem Team ihre eigenen, ich sag mal, Möglichkeiten. Wir drei sind ja bei uns genannt Fußgänger, also wir sind Prothesenläufer. Wir haben aber natürlich auch bei unserer Nationalmannschaft Leute, die sind im Rollstuhl und die machen dann ihre Cardio-Einheiten im Rollstuhl, indem sie sozusagen Handbike fahren und dann irgendwie in ihrer Region ihre Einheiten machen. Also da sind wir super breit aufgestellt. Ja.
Ja. Aber gerade mit diesen die Sommersportarten, die der Leo und der Malte ja beide nochmal nebenbei oder vorher oder wie auch immer gemacht haben, das merkst du halt auf dem Eis extrem, was die halt schon von Anfang an, also ich spiele ja schon ein paar Jährchen länger als die beiden, was die aber schon quasi von Tag 1 an für eine Performance aufs Eis gebracht haben, weil halt wirklich so diese Bauch- und Rumpfmuskulatur und auch vom Oberkörper ja schon einiges da war und das sind ja quasi die optimalsten Bedingungen, die man eigentlich als Para-Eishockeyspieler haben kann.
Gab es dann auch bestimmte gemeinsame Maßnahmen, sowas wie Trainingslager oder Vorbereitungsturniere oder sowas?
Also direkt im Sommer nicht. Da hat das quasi jeder für sich selber organisiert. Es gab immer so kleinere Gruppen, die vielleicht auch nochmal was zusammen gemacht haben. Aber das erste Trainingslager auch von der Nationalmannschaft, ich weiß gar nicht, wann ging das los?
Ende August.
Von der Nazio war, glaube ich, September hatten wir eins. Ja, und was ganz cool war natürlich, muss man sagen, der Marcel Malchin, der ähnlich lange wie ich dabei ist, ungefähr 2 Jahre, der hat in Düsseldorf echt ganz gute Kontakte auch zur Eishalle und der hat so einen, ja, wie so ein, wie sagt man, diese Sporttalenttage sozusagen organisiert und dann konnten wir schon Ende August einmal aufs Eis. Da waren noch ziemlich viele von uns. War eine freiwillige Maßnahme am Ende des Tages, aber wir sind fast über die Hälfte der Mannschaft sind da angereist und haben wir da auch so ein bisschen privat ein kleines Eröffnungstrainingslager, sage ich mal, gemacht.
Wie war das? Para-Eishockey-Warm-Up-Challenge oder so?
Warm-Up-Challenge, genau.
Gleich, ja.
Aber das war schon, das war ganz, war auf jeden Fall eine ganz gute Maßnahme schon zum Einsteigen wieder. Und ansonsten war ich noch mit dem Nachwuchs in Tschechien. Da gibt es auch nochmal so ein kleines Sommer-Warm-Up-Challenge-mäßig, auch was Felix jetzt sagt, nochmal in Tschechien. Da war ich mit ein, zwei Nachwuchsspielern noch und da haben wir uns auch nochmal ein Wochenende da irgendwie beschäftigt mit dem tschechischen Nationalcoach. Das hat auch nochmal auf jeden Fall einen Sprung gegeben, da nochmal irgendwie Einblicke zu bekommen, war auch sehr cool, ja.
Ja, Leo, jetzt hast du es gerade schon gesagt, da waren relativ viele von euch und Malte hat es vorhin auch schon betont, dass ihr viele Kilometer zwischen euch habt. Wie schafft man es eigentlich, ja so insgesamt, trotz dieser unterschiedlichen Wohnorte wirklich komplett verteilt und auch den verschiedenen Lebenssituationen, in denen ihr steckt, dennoch regelmäßig und effektiv irgendwie gemeinsam zu trainieren und dann auch irgendwo erfolgreich zu sein?
Aber der größte Aspekt ist, dass man wirklich individuell eine Riesenmotivation hat, sich zu verbessern, gerade als Team. Und dafür nehmen ganz, ganz viele super viel Zeit in Kauf, indem sie einfach Kilometer reisen. Leo war letzte Woche bei uns beim Training, ist von Berlin nach Hannover gefahren. Die Jungs aus Bremen kommen regelmäßig runter nach Hannover. Das ist nicht wie im normalen Sport, dass ich irgendwie mit dem Fahrrad zum Training fahre, sondern durch das Equipment und auch durch die Entfernung und die geringe Dichte an Teams fährt man einfach eine ganz schön lange Strecke zum Training. Und wir sind natürlich, ich sag mal, als Nationalmannschaft verwöhnt, da wir vom Deutschen Behindertensportbund unterstützt werden, was die Kilometer angeht. Also da kriegen wir eine finanzielle Entlastung. Aber der Punkt 1 ist einfach diese individuelle Motivation, die jeder an den Tag legt. Und das sind viele Kilometer, aber wir haben keine andere Wahl. Deswegen ist das für uns kein Hindernis.
Ist ja bei uns auch noch so die Besonderheit, in Anführungsstrichen, dass eigentlich die gesamte Mannschaft auch Vollzeit berufstätig ist, neben dem Athletendasein, will ich jetzt mal sagen. Und wir von daher dann unser Trainingslager auch immer so terminiert haben, dass man beispielsweise an einem Freitag Nachmittag dann losfährt ins Trainingslager, Freitagabend die erste Eiszeit irgendwo in Deutschland hat, also je nachdem in welcher Eishalle und in welchem Hotel wir dann an dem Wochenende willkommen sind. Und dann kommt man Sonntagabend wieder, hat das gesamte Wochenende dann mit den Jungs aus der Nazio verbracht.
Ja, es ist natürlich noch immer ganz cool, dass der Staff da echt Flexibilität bietet. Also wir haben auch ein paar Spieler, die nehmen dann durchaus mal irgendwie ihr Kleinkind mit, ne? Es ist ja auch so, irgendwann wird man ja auch mal Papa oder Mama, wie auch immer. Und das ist schon mal ganz cool, dass da die Freiheit gibt, dass sie ihre Kinder auch mitnehmen können. Als auch zum Beispiel mal ein Haustier. Wir haben auch eigentlich mal 2 Spieler, die haben eigentlich immer relativ regelmäßig ihre Haustiere dabei, also mal ein Hund. Die sind in Hotels dann auch immer willkommen und sind dann in der Kabine mit und so. Also das, was Malte auch ansprach, das ist schon der familiärer Umgang da und es wird auch Rücksicht auf jeden genommen. Das passt dann schon einigermaßen, ja. Mhm.
Welche Schwerpunkte habt ihr euch in eurer Vorbereitung gesetzt? Also sagt ihr, wir haben jetzt vorhin schon viel über Fitness gehört, Rumpfmuskulatur und sowas. Aber seid ihr im Sommer wirklich nur auf Fitness oder wie sieht es auch hinsichtlich Technik, Taktik aus? Gibt es da auch schon erste Vorbesprechungen oder kommt es dann erst, wenn die Saison quasi gestartet ist?
Also im Sommer ist es ja so, Leo hat es ja angesprochen, mit dieser Game-Changer-Matte oder so machst du ja auch schon Stickhandling. Oder wenn du auf dem Kunsteis stehst, auf dem Asphaltplatz bist, da machst du ja auch wirklich immer viel mit Schlägern, auch gerade nochmal zum Warm-up. Und ich denke so, das Taktische, da ist es ja auch immer wichtig, dass du mit dem gesamten Team oder beziehungsweise dann in dem Falle mit der gesamten Nationalmannschaft auf dem Eis stehst und kannst dann da halt taktisch nochmal so ein bisschen was einstudieren, Spielzüge. Da werden dann jetzt halt die Trainingslager für genutzt und ich sag mal so, dass du deine Fitness und so weiter, dass du die quasi mitbringst, ist quasi schon mal eine Grundvoraussetzung. Also dafür ist dann quasi die Vereinsarbeit auch da, dass da eine gewisse Grundlage gebaut wird und in der Nationalmannschaft baust du dann darauf auf, ne? Und die taktische Ausrichtung, da wird Piwi oder der Peter Willmann wird jetzt, denke ich, in den kommenden Trainingslagern auch nochmal ordentlich was mit uns da reißen und definitiv was angehen.
Ja, das denke ich auch, also was Felix sagte, was da ganz wichtig ist, eben die Vereinsarbeit. Wir haben auch, soweit ich weiß, korrigiert mich gerne, auch in jedem Verein, der quasi in der Para-Eishockey-Bundesliga spielt, auch aktive Nationalmannschaftsmitglieder. Heißt, das kann sich auch immer über einen WhatsApp-Kanal oder welchen Kanal wir mal wieder nutzen, auch abgesprochen werden. Man könnte auch Trainingsinhalte dann sozusagen überall dann durchprobieren und jeder Nationalmannschaftsspieler wüsste im Endeffekt Bescheid und kann die erstmal individuell bei sich quasi zu Hause oder am Heimatverein dann erstmal ausprobieren. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Es gibt da, wie gesagt, auch Absprachen, dass man sagt so, ey, wir haben hier die Übung in dem Verein gemacht, die könnte man irgendwie auf die Nationalmannschaft irgendwie adaptieren. Probiert die doch auch mal in Berlin aus oder in Bremen, wie auch immer. Und dann kann man schon mal mit so einem gewissen, in einer gewissen Vorkenntnis einfach dann schon mal in so ein Trainingslager mit der gesamten Nationalmannschaft reisen. Das klappt eigentlich auch ganz gut.
Ja, dann weg von der Vorbereitung hin zur aktuellen Saison. Einmal die ganz offene Frage, wie läuft's bisher? Merkt ihr irgendwie, dass sich die Vorbereitung schon gelohnt hat sozusagen? Könnt ihr erste Früchte ernten? Wie sieht's aus?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, schon. Wir haben natürlich nicht mehr so viel Zeit, das ist uns allen bewusst. Deswegen, ja, wie Leo sagt, machen wir alle Überstunden. Aber wir merken auf jeden Fall schon, dass wir viel von Peewee mitnehmen, aber auch selber durch natürlich viel Eigenverantwortung uns individuell vorbereitet haben auf dieses Riesenevent, was man so sagen muss. Und wir haben uns viel auf die Defensive konzentriert, also wenn man jetzt ein bisschen mehr in die Taktik reingeht, weil unser Spiel immer von hinten startet. Also deswegen, wir haben uns sehr stark auf die Defensive konzentriert, fokussiert. Und wir wollen natürlich von hinten einfach schnell rauskommen. Wir haben super schnelle Spieler, also Felix, Leo, Ingo, das sind einfach unsere Spieler, die von hinten auch mal durchstarten können. Und die haben wir natürlich probiert einzubauen. Und das, was mir besonders aufgefallen ist, es ist halt einfach ein ganz anderer Vibe auf dem Eis. Also wir haben früher, haben wir gemerkt, dass einfach wir schlecht mit Druck umgehen können, dass sich das auf dem Eis auch bemerkbar macht. Aber dadurch, dass wir uns alle besser vorbereitet haben, besser in die Saison gestartet sind, sie auch einfach besser läuft, merkt man das auf dem Eis, dass die Abläufe einfach flüssiger laufen und wir einfach ein gutes Gefühl haben und das merkt man einfach und davon profitiert jeder einzelne Spieler.
Ja, viele Dinge laufen da ja natürlich im Kopf ab, das ist ja enorm wichtig. Gerade hinsichtlich, du hast es gerade gesagt, es ist wenig Zeit, das Turnier steht quasi schon vor der Tür. Wie ist die Stimmung im Team? Überwiegt eher die Anspannung, die Vorfreude? Worum geht's bei euch?
Ich glaube tatsächlich, Vorfreude überwiegt total. Jetzt auch dann wirklich final mit der Trainersituation, dass der Peter am Start ist, im Staff alle stehen quasi, hinter uns stehen, sind wir Spieler auch einfach befreit im Kopf und man merkt es einfach beim Training, auch gerade im letzten Füssen-Trainingslager, was wir hatten, dass alle, wie gesagt, total frei im Kopf sind, auf dem Eis, auch bei der Sache. Die Übungen werden 120% gefahren. Abends immer ein nettes Beisammensein, keiner hat irgendwie Groll auf jemanden wegen irgendwas, das ist ja Mannschaftssport oder öfters mal so, aber alles total harmonisch. Jeder fährt am Sonntag nach Hause und hatte eigentlich schon im Kopf so, wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn es noch ein paar Tage länger gehen würde, weil wir echt Spaß bei hatten und das ist ein ganz gutes Gefühl, mit dem wir da rausgehen aus dem letzten Trainingslager. Da versuchen wir jetzt dann anzuknüpfen. In der ersten Januarwoche sind wir wieder in Ilmenau. Mit dem Peewee und mit dem ganzen Stuff. Ja, wie gesagt, versuchen wir irgendwie anzuknüpfen. Ich denke mal, das gelingt uns auch ganz gut, weil wir gerade noch am 9.1. noch die Einkleidung haben für die Paralympischen Spiele in München. Ich glaube, das ist auch mal ein ganz cooles Event, um dann so irgendwie ins Wochenende reinzurutschen und dann da wieder 120% zu geben.
Ich glaube, was auch nochmal so einen kleinen Leistungspush geben wird, wir haben jetzt seit dem Trainingslager in Füssen auch noch quasi ein weiteres Tool, was wir jetzt nutzen, geht in Richtung, weil du hattest ja eben schon angesprochen, Anspannung, Druck, Konzentration, das sind ja alles Sachen, die uns sowohl auf dem Eis als auch neben dem Eis definitiv beschäftigen und da nutzen wir jetzt auch einen Sportpsychologen, den Holger aus Berlin. Ich weiß nicht, da hat Leo irgendwie den Kontakt hergestellt und da machen wir dann halt auch immer nochmal die ein oder andere Übung, tauschen uns wöchentlich aus und man kann auch wirklich dann bilateral nochmal mit dem Holger sprechen.
sich eigene Termine einstellen, wenn man bestimmte Themen hat, die man da nochmal angehen möchte. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine super Möglichkeit, um, wir hatten eben über 5, 6, 7% gesprochen, selbst wenn es jetzt nochmal 1, 2 sind, aber irgendwo hört man immer ein paar Prozent nochmal raus und es ist definitiv dann kein Nachteil und wird uns auf jeden Fall was bringen.
Ja, eventuell sind diese Prozente dann ja entscheidend.
Ganz genau, ja.
Was erwartet ihr euch denn von den Paralympics? Also sowohl sportlich als auch persönlich?
Also für mich sportlich, dass wir das beste Para-Eishockey in Deutschland aufs Eis bringen, was wir hier gespielt haben, weil wir einfach ein extrem starker Kader sind. Also ich würde sogar behaupten, der stärkste, den wir jemals hatten. Und für uns ist natürlich einfach wichtig, ich sag mal, außerhalb von diesem ganzen sportlichen, ob wir eine Medaille holen oder welchen Platz wir erreichen, einfach die Sportart und generell paralympische Sportarten in die Welt daraus zu tragen, weil es ist einfach weiterhin so, dass die Paralympischen Spiele und die Olympischen Spiele einfach von der Aufmerksamkeit her, es ist einfach immer noch so dieser Gap da und den probieren wir natürlich einzeln durch unsere Instagram-Kanäle zu schließen, aber auch einfach die Sichtbarkeit, die wollen wir natürlich erhöhen und durch guten Para-Eishockey können wir das natürlich einerseits machen, aber auch indem wir einfach bei den Paralympischen Spielen eine super Performance ablegen. Und für mich persönlich, es ist das erste Mal Paralympics. Für mich ist es das erste Mal so ein Riesenevent. Von daher, ich bin aufgeregt. Ich kann es noch nicht so richtig realisieren, aber ich freue mich einfach mit den Jungs, das zu erleben und super viel Spaß zu haben. Das ist in erster Linie mein persönliches Ziel.
Ja, ich habe, ich freue mich natürlich auch mega. Wie gesagt, sind ja auch meine ersten Paralympics. Bin hingegen dessen auch schon relativ aufgeregt, jetzt gar nicht so richtig aufs Turnier, aber einfach auf den ganzen Ablauf, wie es so ablaufen wird einfach. Hab aber auch noch gerade vor den Augen, dass es, glaube ich, echt noch ein harter Januar und Februar wird. Ne? Wir sind wirklich jedes Wochenende, wenn wir jetzt Nationalmannschaftstermine haben, als auch nochmal so private kleine Trainingslager, wie gesagt, wenn man sich mal in kleinen Gruppen trifft, hier und da mal noch PR-Termine, dann hat man in der Woche dann seinen Fitnessplan. Also ich glaube, es wird nochmal ganz schön kernig werden, so jetzt die 2 Monate, weil natürlich auch jeder jetzt nochmal die extra Prozent zieht und sagt, komm, ich gehe noch ein zweites oder drittes Mal am Tag und nochmal Ski-Ergo fahren und wir pressen dann nochmal richtig was raus. Wie gesagt, ich glaube, das wird ganz schön kernig. Also durch die Zeit müssen wir auch erstmal irgendwie alle durch. Und ich glaube, richtig cool wird es dann einfach, wenn wir uns dann so Stand, wie wir jetzt wissen, alle irgendwie in München treffen und dann gemeinsam irgendwie in den Teambus steigen. Ich glaube, da kommt dann genau dieses Gefühl, von dem wir irgendwie alle träumen oder was wir uns erwarten. Einfach extreme Vorfreude. Die ganze Mannschaft ist drinne. Wir tragen irgendwie alle coole Klamotten und fahren dahin und haben Spaß und zeigen einfach, was wir können. Und ich glaube, wir können ganz viel. Und deswegen bin ich einfach mega stolz aufs Team und bin ja, wie gesagt, voller Vorfreude einfach.
Ja, ich kann das auch so unterschreiben wie die beiden Jungs. Also ich glaube, ganz wichtig wird einfach für uns sein, dass wir uns vernünftig vorbereiten und Gas geben und alles geben. Das ist, denke ich, ja mal klar. Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Und ich glaube, ja, vor Ort, weil wie gesagt, für uns alle das erste Mal einfach genießen. Und ja, wie hat unser alter Trainer Andreas Bukorni gesagt, dann schauen wir mal, was wird. Ne? Also wir wollen natürlich ganz oben mitspielen, das ist klar, aber man muss natürlich auch realistisch die ganze Sache betrachten. Wir spielen halt gegen Teams, die nicht ihre 40 Stunden noch nebenbei arbeiten, sondern den ganzen Tag nur Sport machen und müssen uns halt mit denen messen. Ne? Das ist immer eine besonders große Herausforderung und da bin ich aber trotzdem guter Dinge, dass wir das ein oder andere Mal gut hinbekommen werden. Und aber unabhängig davon das Ganze genießen und diese Erfahrung mitnehmen, diese Erfahrung sammeln und versuchen halt den Sport bestmöglich, unsere Sportart und unser Land bestmöglich zu präsentieren und vielleicht den einen oder anderen, der Para-Eishockey noch nicht kennt, einfach mal zu zeigen und so die Bekanntheit so ein bisschen quasi anzukurbeln und nach oben hin anzupassen, dass wir vielleicht deutlich mehr Leute in Deutschland haben, die von der Sportart Para-Eishockey mal gehört haben.
Ja, dann schauen wir doch mal ganz kurz auf eure Gegner. Ihr trefft auf China, die Vereinigten Staaten und Gastgeber Italien. Was könnt ihr und was können wir als ZuschauerInnen von den Gegnern erwarten, eurer Meinung nach?
Also ich glaube, von unserem ersten Gegner, China, wenn ich mich täusche, spielen wir als erstes.
Ja.
Ich glaube, da dürfen die Zuschauer auf jeden Fall ein sehr schnelles Eishockey erwarten. Wir haben letztes Mal so ein bisschen gegrübelt und über die besten Spieler der Welt diskutiert. Und da ist uns irgendwie, glaube ich, alle die Nummer 17 aus China aufgefallen, der aktuell dann schon somit der schnellste Spieler der Welt ist. Ich meine doppelamputiert, heißt auch kurzer Schlitten, lange Schläger, heißt grob übersetzt extreme Reichweite und dann noch schnell. Also es kann man sich vorstellen wie so eine kleine Feldmaus, der irgendwie von A nach B springt die ganze Zeit und du versuchst ihn die ganze Zeit erstmal überhaupt irgendwie zu lokalisieren mit deinen Augen. Also das wird, ich glaube, ein sehr schnelles Spiel. Und was man von den Chinesen noch immer erwarten kann, die sind immer alle top, top vorbereitet. Also da gibt es keinen Tag, wo die nicht dreimal in der Halle sind oder nicht im Fitnessraum oder sonst was. Da kommen wirklich 15 Hochleistungsathleten, wo man erstmal gegen kämpfen muss, wo man auch ordentlich gegen Windmühlen rennt, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz, unser Co-Trainer Robert Papst sagt immer, wenn man die 17 rausnimmt, sind die absolut spielbar. Von daher guck mal. Ja.
Ich finde es halt so extrem. Wir haben hier gerade über China gesprochen und wissen da ja definitiv, was auf uns zukommt. Und ja, diese 15 Top-Athleten, die treffen es eigentlich ganz gut. Und wenn man dann aber über USA spricht, die Amerikaner schlagen die halt auch, wenn die wollen, einfach mal zweistellig. Also die Amerikaner spielen dann halt noch mal eine andere Sportart, wie eigentlich schon die Chinesen es machen. Es ist unfassbar, wie denn so die Leistungsunterschiede auf dem Eis einfach sind. Ich kann mich noch ganz gut an unser Spiel in Buffalo gegen China erinnern. Ich habe mich vor dem Turnier in Buffalo auch relativ fit gefühlt, dachte so, jetzt mal gucken, wie man hier mit den Chinesen mithalten kann. Es ist wirklich unfassbar, was eigentlich jeder Spieler, egal ob jetzt erste, zweite oder dritte Reihe von denen, was die aufs Eis bringen und mit was für ein Speed allein schon. Und ich denke, Speed ist somit einer der größten Vorteile, die man bei uns dann hat. Also wenn man schnell ist, dann ist man eigentlich schon mal ein guter Spieler. Anders geht das gar nicht, weil halt wirklich die Unterschiede einfach so enorm sind. Und die Chinesen sind, wie gesagt, wirklich ein Gegner. Ob man da unbedingt jetzt mit dem Sieg rechnen kann, ist die eine Sache. Klar, die haben ein, zwei Spieler, die stechen dann hervor, aber im Großen und Ganzen ist das schon eine Nation, die wo man ziemlich viel Glück braucht, um die zu schlagen. Und wie gesagt, die Amerikaner, wenn wir über die sprechen, das ist nochmal eine ganz andere Liga. Also ich glaube, besseres Para-Eishockey als die Amerikaner kann man einfach nicht spielen.
Ja, würde ich zustimmen. Die Italiener hingegen, würde ich sagen, spielen schon eher in unserer Liga. Also die haben ein, zwei Spieler, die hervorstechen, aber in Summe ist es so, dass die auf einem ähnlichen Niveau sind wie wir. Viele von denen arbeiten nebenbei. Sie haben ähnliche Grundvoraussetzungen, auch was die Infrastruktur in ihrem Land angeht, also wie viel Förderung und sowas. Und von daher bin ich da gespannt, obwohl man natürlich sagen muss, als Gastgeber mit Heimvorteil könnte das auch knackig werden, aber da bin ich zuversichtlich, dass wir die auf jeden Fall gut ärgern werden. Und alles Weitere werden wir dann schauen, wie die Ergebnisse uns dann so im System weiterbringen werden. Mal schauen. Aber ich würde, egal gegen wen wir spielen, wir haben einfach unfassbar viel Bock, gegen wen wir da spielen. Das ist nicht so, dass wir die sehen und sagen, das verlieren wir so oder so. Ganz im Gegenteil. In der Kabine ist die Stimmung so, die hauen wir jetzt weg und fertig. Und dann fahren wir aufs Eis und spielen das beste Eishockey, was wir können. Und alles andere sehen wir dann nach drei Dritteln. Ja.
Schon perfekte Analyse. Also wirklich sehr cool. Haben da jetzt schon einen ganz guten Eindruck bekommen. Wenn ihr, weil jetzt ja auch gerade schon sehr viel über Förderung gesprochen habt, so ein bisschen auf die Entwicklungsmöglichkeiten für das Para-Hockey in Deutschland blickt, wo seht ihr denn da die größten Entwicklungsmöglichkeiten?
Also größte Entwicklungsmöglichkeiten, quasi Richtung Nachwuchsgewinnung, sehe ich erstmal allein in der, um von ganz vorne anzufangen, einfach in dieser Publikmachung der Sportart. Also ich habe jetzt auch seit 2014, wie gesagt, Rudern betrieben und wusste, bis ich 2023, glaube ich, dazugekommen bin, nicht, dass es diese Sportart gibt. Obwohl ich echt mal viel auch nach links und rechts geguckt habe, auch ein paar Sachen zwischendrin ausprobiert habe, von Kanu bis Snowboard, irgendwas. Aber ich habe nicht gewusst, dass es diese Sportart gibt. Und mit echt vielen Freunden, Verwandten, wie auch immer, als ich das angefangen habe, das musste man wirklich zu 99% jedem erklären. Also die Sportart ist nicht in den Köpfen der breiten Bevölkerung, sage ich mal. Und ich glaube auch, dass dann hingegen dieses Angebot einfach dann logischerweise auch nicht da ist. Also das beste Beispiel sind jetzt die beiden Jungs hier, ne, die spielen in Hannover. Das haben sie sicherlich auch schon mal irgendwo erzählt, aber die haben Trainingszeiten, die fangen 22.30 Uhr an. Da stellst du keinen 14-Jährigen irgendwie, der anfangen will, damit wenn ihn seine Mama oder sein Papa bringen muss, dann mit aufs Eis. Das ist denen zu spät und dann auch die teure Ausrüstung und hier und da. Das, ja, dahingegen ist das echt schwer irgendwie zu etablieren, dann, dass diese Sportart irgendwie wächst. Also du musst, um da irgendwie dran zu bleiben, musst du einfach Bock darauf haben.
Wirklich, ja, Bock. Absolut. Und ich glaube, das Problem ist halt auch, dass wir natürlich aufgrund der Schnelligkeit, der Brutalität, das natürlich auch keine Sportart ist für jedermann. Und die Hürden sozusagen erstmal sich aus seinem Safe Space, wie zum Beispiel der Prothese oder auch dem Rollstuhl, in den Schlitten zu setzen, ist natürlich viel höher, als wenn ich Rollstuhlbasketball spiele. Und viele Eishallen sind nicht barrierefrei. Bei uns in Hannover, wir haben super Nachwuchs, wir haben viele Leute, die wöchentlich trainieren, bei uns im Heimatverein. Und wir kommen nicht in die Kabinen. Wir müssen uns in der Schiedsrichterkabine oder in der Trainerkabine umziehen, die viel zu klein ist. Obwohl wir den Luxus haben, dass wir zwei Eishallen haben in der Stadt. Da stellt man sich dann schon die Frage, kann man da nicht vielleicht was ändern? Aber dafür sind wir wahrscheinlich einfach, ja, machen nicht zu viel Welle oder sind zu klein, ich weiß es nicht. Aber das ist natürlich super traurig, weil gerade für junge Menschen, die sich sozusagen weiterentwickeln wollen, gerade sportlich, die mit einer Behinderung zu kämpfen haben, für die müssen einfach die Weichen besser gestellt werden. Und wir reden hier von Hannover mit über 500.000 Einwohnern. Also das ist jetzt kein Kuhkaff, wo man sagt, okay, das kann man jetzt schon mal akzeptieren, dass da die Eishalle nicht barrierefrei ist. Wenn da jede Haltestelle irgendwie mit einer Rampe ausgestattet ist. Das ist schon schade, aber wir machen alles möglich. Also jeder, der zu uns kommen will, da finden wir eine Lösung, dass er sich umziehen kann, dass der aufs Eis kommt. Also da sind wir alle hilfsbereit und ermöglichen da alles. Aber trotzdem ist es natürlich immer wieder eine Hürde. Und es ist immer wieder so, dass wir uns halt in Teilen dann in den Heimatvereinen nicht auf den Sport konzentrieren können, sondern erstmal die Rahmenbedingungen irgendwie verändern müssen.
Ist ja auch, was der Malte gerade angesprochen hat, wir in Hannover haben beispielsweise ja auch gerade die Situation, es ist ja auch nochmal viel mehr als in Anführungsstrichen nur Para-Eishockey spielen, sondern auch gerade die Besonderheit mit der Behinderung. Wir haben jetzt zum Beispiel jemanden neu in Hannover als Mitspieler gewinnen können, der hat erst vor ein paar Monaten seinen Unterschenkel bei einem Motorradunfall verloren und der kriegt ja auch nochmal so ein bisschen bei uns auf dem Weg, Mensch, hier, achte mal auf das und das, beantrag mal dies hier, hier kannst du die Prothese machen, so musst du die einstellen, so und so, die Erfahrung habe ich gemacht. Also es ist ja auch wirklich noch ein Austausch, der stattfindet, wo man auch ganz, ganz viel mitnehmen kann, auch einfach um seinen Alltag besser gestalten zu können. Und aber ansonsten auch, wenn wir ganz unten anfangen, du musst erstmal an der Bekanntheit, dass wirklich jeder Para-Eishockey oder deutlich mehr Menschen Para-Eishockey kennen, dann halt die Trainingsbedingungen. Wir hatten es angesprochen, 22.30 Uhr, einmal die Woche auf dem Eis und wir bereiten uns auf eine Paralympics vor. Das sind halt so Sachen, wo man dann anfangen muss, bis hin zu finanzielle Förderung für die Sportler. Wenn du möchtest, dass Medaillen geholt werden oder wir ganz, ganz oben mitspielen, dann musst du halt auch zusehen, dass deine Sportler gefördert werden und sie nicht halt noch 40 Stunden nebenbei arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Also es gibt einige Sachen, die man definitiv optimieren kann. Und auch sollte. Aber im Großen und Ganzen sind wir trotzdem guter Dinge und immer positiv gestimmt. Und wir haben halt wirklich diese Faszination, diese Liebe zu unserem Sport, dass wir trotz dieser Bedingungen, die halt aktuell da sind, die wir auch größtenteils nicht ändern können, dass wir den Sport über alles lieben und alles dafür geben, um uns bestmöglich auf, ob es jetzt nur die Paralympics sind oder ob es eine WM ist oder in der Bundesliga, wie auch immer, um einfach alles zu geben und unseren Sport auszuüben.
Zum Abschluss, ihr habt jetzt ja auch schon sehr genau beschrieben, was es bräuchte, dass ihr mehr Aufmerksamkeit generiert. Gibt es denn, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, eine Sache, wo ihr sagt, das muss passieren, dass einfach diese Aufmerksamkeit und diese Unterstützung für den Sport noch mehr geschaffen wird?
starte.
Nee, fang ruhig an. Ich bin noch am Überlegen gerade, welcher Wunsch.
Also für mich zum Beispiel, das wäre eigentlich eine relativ einfache Sache. Wir haben, wenn wir jetzt in der Bundesliga spielen, haben wir ja, ich sag mal, die Ligaspiele sind meistens Samstag und Sonntag gegen Vormittag oder gegen Abend. Und ich würde mir wünschen, dass, das muss nicht ARD oder ZDF oder ProSieben sein, aber dass die regionalen Sender sich diese Slots vielleicht einteilen könnten und diese Sportart live übertragen würden. Weil dadurch könnten nicht nur unsere Familienmitglieder zuschauen und die Liga verfolgen, sondern gerade auch ältere Menschen, die vielleicht jetzt mit dem Livestream auf Facebook oder auf YouTube nicht so klarkommen, könnten sich das einfach anschauen. Genauso die Reichweite, die wir dadurch generieren würden, wäre deutlich höher als irgendein mickriger Livestream, den wir selber organisieren müssen, den wir selber mehr oder weniger auch verwalten müssen. Das finde ich ganz schön. Das ist nicht die Primetime, das ist 17 Uhr oder 8 Uhr morgens. Und das finde ich cool, wenn das, weiß ich nicht, wenn die Spiele in Bremen sind und der NDR dann mal einschaltet oder der MDR, wenn wir in Ilmenau spielen, irgendwie sowas in der Richtung. Das fände ich, glaube ich, eine ganz coole Sache.
Mhm. Ja, finde ich gut. Ich wäre, dann wäre mein Wunsch, ich würde Eingliederung von Para-Eishockey-Mannschaften in die DEL-Vereine machen. So ähnlich machen die es tatsächlich in Amerika. War jetzt ja schon mit dem Nachwuchs einmal dort. Und dort ist es tatsächlich so, dass sie unter jedem NHL-Verein eine Para-Eishockey-Mannschaft führen. Und somit es tatsächlich geschafft haben, in einem fast mittlerweile 5-Liga-System mit A12 Mannschaften da eine Liga aufzubauen. Also wirklich wahnsinnig viele Spieler. Klar haben die noch ein paar mehr Einwohner und dann nochmal ganz andere Möglichkeiten. Aber ich glaube, es ist eigentlich schon cool, wenn du Vereine hast, die jetzt nicht so einen individuellen eigenen Namen tragen. Soweit ich weiß, spielt auch, glaube ich, keiner unter einer DL-Verein. Nee. Sowas einfach, ne? Also wirklich das Paradebeispiel zu nehmen, was weiß ich, unter den Eisbären oder unter jetzt wie in Hannover bei euch, unter den
Scorpions oder Indians, ja.
Indians, genau. Da ein Para-Eishockey-Verein aufzumachen, und gerade da in der DEL, ne? Ich meine, da ist jedes Spiel irgendwie im Stadion, was ich so mitkriege, mehr oder weniger fast ausverkauft oder zumindest sind die Hallen auf jeden Fall voll. Und dann da schon mal irgendwie so ein Spiel zu machen, oder so mit Para-Eishockey. Klar ist das nicht so der super Anklang dann bei jedem, aber ich glaube, der eine oder andere wird trotzdem stehen bleiben und sich das angucken. Bestimmt auch den einen oder anderen kennen mit einer Einschränkung und sagen, ey, guckst du doch mal an, das ist ein lustiger Sportart, du magst Eishockey, das kann man irgendwie auch im Sitzen machen. Guckst dir mal an und ich glaube, dann würde die Sportart auch einen guten Tisch kriegen. Ja.
Und eine Sache vielleicht noch, Felix, sorry, bevor du startest. Unsere Sportart kann man ja auch als Nichtbehinderter machen. Das ist ja das Coole. Es ist wie beim Rollstuhlbasketball. Also Helmut, Markus, jetzt wo wir hier sind, seid verpflichtet mitzumachen. Das nächste Mal werdet ihr euch in die Finger kriegen, dann setzen wir euch auf einen Schlitten. Aber es ist so, dass wir natürlich auch Schlitten haben für zwei, also für Menschen, die noch beide Beine haben, die völlig gesund sind. Da gehen die Grüße an Mo Müller von den Kölner Hain raus, der gesagt hat, wenn sein Knie weiterhin zwickt, dann switcht er wohl doch zum Para-Eishockey. Also wir sind da komplett offen. Also das ist sozusagen ein Paradebeispiel für Inklusion. Deswegen, es ist nicht nur was für behinderte Menschen.
Oh, super, Moritz Müller, willkommen in Berlin. Ne? Kannst gerne bei mir spielen.
Wie sagen wir immer so schön, wir integrieren Nichtbehinderte. aber ich hatte tatsächlich auch so, als ihr eben die Wünsche angesprochen hattet, hatte ich in dieselbe Richtung wie der Leo gedacht, in Richtung Kooperation mit DEL-Vereinen. Also die DEL-Vereine haben ja auch, was weiß ich, U11, U18, U16, was weiß ich, die haben ja auch ganz, ganz viele verschiedene Teams oder Unterteams, will ich mal, oder erste Herren, zweite Herren, was weiß ich alles. Und dass man da dann halt auch wie quasi automatisch eine Parasparte halt auch mit hat. Und allein ja schon die Nutzung von Social-Media-Kanälen von DEL-Vereinen, weil es ist ja in den letzten Jahren schon, habe ich einen deutlichen Push, oder haben wir sicherlich alle mitbekommen, dass Eishockey generell, liegt natürlich unter anderem auch anhand des Erfolgs unserer Eishockey-Nationalmannschaft, die ja in den letzten Jahren einige Erfolge eingefahren haben, dass so die Aufmerksamkeit ja gar nicht mehr so schlecht ist und ja auch bei Social Media alles gut bespielt und verfolgt wird. Und wenn man sowas nutzen könnte, ich glaube, das wäre ja quasi so das Nonplusultra. Also besser geht's ja dann gar nicht. Und wenn man dann vielleicht auch dadurch natürlich, wenn man schon mit angegliedert ist in so einem Verein, auch Nutzung von Sponsorennetzwerken oder auch selber Ausstatter, was weiß ich alles. Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Also ja, sowas würde definitiv alles auf meiner Wishlist stehen. Und ja, wäre ja cool, wenn vielleicht jemand zuhört und sowas in die Wege leiten könnte.
Ja, richtig, richtig starke Statements. Und ja, wir bedanken uns bei euch, Leo, Malte und Felix, für ein tolles Gespräch. Wir haben wirklich auch wieder einen sehr, sehr guten Eindruck bekommen. Wir wünschen euch viel Erfolg bei den Paralympics. Wir stehen ja weiterhin in Kontakt und wir würden uns freuen, wenn wir dann rund um die Paralympics, entweder davor oder danach auf jeden Fall, nochmal sprechen würden miteinander.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Genau, war cool. Danke euch.
Und für euch HörerInnen, weil ja auch gerade das Thema Social Media war, schaut gern vorbei bei der Para-Hockey-Nationalmannschaft. Alle Infos findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Also, danke euch, danke auch Markus und bis denn.
Ciao, ciao.
Ciao.